Ja, guten Morgen hier zum vorletzten Talk mit richtigem Content statt nur des Closing. Genau, danke an jeden, der es geschafft hat, um Uhrzeit wach zu sein. Ich habe mir auch Mühe gegeben. Wir reden ein bisschen über Containerization und Kubernetes. Das ist ein halbwegs Einsteiger-Talk, würde ich behaupten. Das heißt, wir gehen ein bisschen auf die Hintergründe ein und wie grob Kubernetes funktioniert. Ihr werdet vermutlich am Ende nicht direkt losgehen können und Sachen auf Kubernetes deployen können. Falls ihr da doch mehr Interesse habt, sprecht mich einfach an. Ich hopfe immer mal wieder in Heilbronn, Selfnet oder ja, manchmal auch beim Chaos-Treff in Backnang oder in Aalen auch manchmal rum. Genau. Also fangen wir erstmal an. Es ist erstmal an sich nicht mal so eine gute Idee, für private Infrastruktur Kubernetes zu betreiben. Man rutscht da irgendwie so schnell in eine Pipeline rein, diese Cloud-Native-Pipeline, bei der man irgendwie immer mehr und mehr Tools damit hinzufügt und dann am Ende mit einem ja, System endet, das mit kleineren Unternehmen oder größeren Unternehmen konkurrieren könnte. Man hat dann aber auch entsprechenden Aufwand. Auch bei Unternehmen, ja, kleine oder mittlere Größe, macht es in den meisten Fällen nicht mehr sehr viel Sinn, Kubernetes zu betreiben. Es geht eher darum, ich habe etwas, was bei auf Dinge deployen. Und wenn ich mir dann mit der restlichen Anwendung oder der restlichen Infrastruktur nicht doch noch ein Vendor-Login mit reinhole, dann kann ich da sagen, okay, wir nehmen dann noch irgendwie einen weiteren Cloud-Anbieter dazu oder sonst irgendwas in die Richtung. Für private Zwecke ist es hauptsächlich das Interesse an der Technik, mit Dingen rumspielen und ja, nicht nur auf einer Maschine direkt Zeugs zu deployen. Für die meisten Fälle könnte aber Ansible und ein Docker Compose, was dann auf mehrere Maschinen geht, vollkommen ausreichend sein. Das ist immer irgendwo in der Mitte und für praktische Zwecke muss man eigentlich nicht weitergehen. So, schauen wir uns aber erstmal an, was machen eigentlich die Container, wie funktionieren die im Hintergrund, was macht ein Container eigentlich aus? Wir haben hier eine Isolation verschiedener Prozesse, die allerdings auf dem gleichen Host bzw. über den gleichen Kernel laufen. Bedeutet, ich kann mir auf einer Maschine, die muss nur einmal booten, mehrere Prozesse laufen lassen, die aber nichts voneinander wissen oder nur so viel wissen, wie sie müssen, um zu interagieren. Ich habe bei Mainstream Container Solutions irgendwie so die Möglichkeit, übers Packaging alle meine Dependencies direkt mitzubringen. Das bedeutet, ich muss nicht irgendwie schauen, brauche ich die Library-Version in irgendeiner bestimmten Version, die auf der Maschine installiert sein muss. Aber dann habe ich nochmal eine andere Software, die eine andere Version braucht und so weiter. Oder ich brauche irgendwelche bestimmten Dateien an bestimmten Stellen. Das wird da dann weniger zu einem Problem. Ich kann da weniger in Inkompatibilitäten laufen und so weiter. Generell sind Container auch relativ einfach hochzufahren, wenn man mal das ganze grundlegende Setup gemacht hat. Also ein Docker ist schnell auf eine Maschine installiert und dann ist auch schnell ein Docker Run ausgeführt und dann läuft das Ding erstmal. Und wenn wir jetzt mehr in den professionellen Betrieb gehen, wir haben das Thema Non-Prod-Prod-Parity. Das bedeutet, ich habe eine Testumgebung, auf der möchte ich ungefähr ein ähnliches Setup, das möglichst nah am produktiven Setup ist, laufen haben. Und mit Containerization durch die Isolation und dadurch, dass alles effektiv gleich aussieht und in so ein Container-Image reingebacken ist, habe ich ein vergleichbares Setup auf verschiedenen Stages und kann es dadurch herstellen. So, wie wird jetzt so ein Container ausgeführt? Wir haben zwei Technologien im Linux-Kernel, die das Ganze erlauben. Die sind auf einem normalen Linux normalerweise aktiviert. Das bedeutet, die grundlegende Technologie, die ist auf allen Linux-Hosts erstmal verfügbar. Es muss nur entsprechend genutzt werden, um daraus wirklich einen Container zu machen. Wir haben einerseits C-Groups, also Control Groups. Die sind dafür da, um Ressourcen von einem Prozess zu limitieren. Ich kann einen bestimmten Prozess auf einem Linux-Host in eine Control Group stecken, kann dann dort sagen, diese Control Group bekommt nur eine bestimmte Anzahl an CPU festgelegt. Und wenn es darüber hinausgeht, dann wird dieser Prozess auch verlangsamt und auch einfach vom Scheduler nicht mehr beachtet. Ich kann auch bestimmte Prozesse priorisieren. Das bedeutet, ich kann sagen, dieser Prozess soll eine bestimmte Anzahl an CPU-Zeit zugesichert haben. Und wenn ein anderer Prozess dann auch mehr verwenden möchte, schaut der Scheduler danach, dass der diese CPU-Zeit bekommt, die er zugesichert bekommen hat. Ganz grob vereinfacht. Weiterhin können wir noch Accounting betreiben. Das bedeutet, wir können einfach schauen, wie viel verwendet jetzt diese komplette C-Group. Ist auch einfach noch als Feature damit drin. Und der zweite Hauptteil, auf der Container eigentlich basieren, sind Kernel Namespaces. Wir haben verschiedene Kernel-Ressourcen im Linux-Kernel, die waren früher einfach, die waren einfach da, man konnte sich damit reinhängen, man teilte sich dann aber diesen Namespace immer mit anderen. Das bedeutet, wenn ich einen Prozess gestartet habe, hatte ich nur einen Prozess, der kann die Prozess-ID 1 haben, also die direkt nach dem Booten ausgeführt wird und mein Init-Prozess darstellt. Das kann ich mit Kernel Namespace tatsächlich anders machen. Das heißt, ich erstelle einen neuen Kernel Namespace und darin kann ich einen weiteren Prozess mit der PID 1 haben, also der Init-Prozess in dem ganzen Thema. Ich kann dann aber auch sagen, hier dieser Prozess, der in diesem neuen Kernel Namespace ist, der sieht dann auch nur die Prozesse in seinem eigenen Namespace. Also es fühlt sich für diesen Prozess so an, als wäre er der Einzige, der auf dieser Maschine läuft. Alles andere ist davon wegversteckt. Und das Gleiche können wir machen mit Mount Points. Das bedeutet, das File-System sieht ganz anders aus für diesen Prozess, weil da nur die Mount Points sichtbar sind, die wir in diesem Kernel Namespace reingepackt haben. Die Netzwerkadapter, die dieser Prozess sieht, sind ganz anders, weil da eben nur diese Netzwerkadapter drin sind, die wir da drin angelegt haben. Das gleiche mit den Usern, die auf dem System existieren, der Hostname, der für diesen Host festgelegt ist, sogar die Zeitzone oder die Uhrzeit, die auf diesem System läuft, kann ich darüber anpassen und voneinander trennen. Das bedeutet effektiv, ich kann sehr viele Ressourcen im Linux-Kernel nochmal separat anlegen und quasi mehrere Kopien davon haben, die dann alle unabhängig voneinander funktionieren. Und das mache ich dann effektiv mit so einem Prozess und packe ihn in seine eigenen Namespaces. Und dafür sieht es für den Prozess so aus, als wäre der tatsächlich alleine da. Wir können das tatsächlich direkt probieren. Ich glaube, ich verzichte aus Zeitgründen auf eine Demo über das Tool Unshare. Das ruft einfach die Syscalls im Linux-Kernel auf, die das Ganze möglich machen. Wir sagen, wir möchten gerne einen eigenen PID-Namespace, wir möchten einen eigenen Mount-Namespace und möchten das PROC vom PID-Namespace, möchten wir gerne hierhin mounten. Dann machen wir einen Change-Root und gehen auf diesen Ordner hier drauf. Dann habe ich entsprechend vorbereitet, dass da bin, dev, lib, lib64 und so weiter vom Host-System per Bind-Mount reingemountet sind. Das heißt, die sind tatsächlich dafür sichtbar. Ich habe dann die Bash gestartet und man sieht hier, wenn ich PS, also zeigt mir alle Prozesse an, die gerade da sind, ausführe, dann habe ich tatsächlich die PID 1, habe ich hier die Bash und PID 2 habe ich gerade den PS-Prozess, den ich ausgeführt habe. Das heißt, hier dieses PS sieht tatsächlich nur diese beiden PIDs, mehr existieren hier auch nicht. Und hier, wenn ich ls ausführe, bin ich gerade hier in diesem Ordner und das sehe ich auch. Ich kann da dann auch nicht mehr rausnavigieren. So, wie funktioniert das jetzt in der praktischen Anwendung? Ich möchte natürlich nicht immer hingehen und dieses Unshare jedes Mal für alle möglichen Software ausführen. Dafür gibt es dann Distributionen, die das Ganze einfacher machen. Sehr beliebtes Docker, es gibt allerdings auch Podman, Containerd, haben leichte Unterschiede in der Anwendung, aber effektiv machen sie alles das Gleiche. Sie erlauben mir, erstmal irgendwie so ein Root-Image zusammenzustellen. Ich habe dann meistens ein anderes Image, das ich als Basis nehme. Hier im Docker-File sage ich immer from und hier ist es jetzt eine Node.js-Anwendung. Also sage ich, ich würde gerne ein fertiges Docker-Image nehmen, das als Node.current bekannt ist. Ich füge da einen weiteren User hinzu, wechsle auf diesen User, kopiere mir alle Sachen rüber, die ich gerade jetzt für den Build brauche. Mache einen NPM-Install und führe dann dieses Node.js aus. diese Sachen, die hier mit Run markiert sind, die werden zur Build-Zeit ausgeführt. Die Sachen, die mit CMD nachher dran stehen, das ist das, was ausgeführt wird. In diesem Beispiel hier. Hier wird chroot führt automatisch eine Bash aus. Was hier passiert ist, dass hier dieses Kommando einfach dann am Ende hinzugefügt wird. Genau, und dann kann ich das Ganze starten. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich kann einfach sagen Docker Run. Ich sage, ich möchte tatsächlich ein paar Sachen raus aus dieser abgekapselten Containerwelt raus haben. Und zwar, ich möchte jeden Traffic, der auf meine Hostmaschine auf den Port 8080 geht, möchte ich auf diesen Container, den ich jetzt gerade starte, also es ist einfach nur ein Prozess, der gestartet wird in einem separaten Namespace, da möchte ich das Ganze weiterleiten. Wie gesagt, wir haben separate Netzwerk-Namespaces. Das bedeutet, wenn ich auf Localhost 8080 binde, dann mache ich das in diesem Namespace. Deswegen brauche ich nochmal etwas zusätzlich, was mir diese Container-Runtime bietet, was den Traffic weiterleitet. Ich kann auch sagen, dass ich bestimmte Volumes, also Pfade, in diesem Container verfügbar haben möchte. Die werden dann einfach per Bind-Mount in diesem Mount-Namespace mit reingepackt. Ich kann das Ganze auch mit Docker etwas deklarativer machen. Docker Compose ist hier einfach ein YAML-File, in der schreibe ich diese ganzen Sachen, die hier drüben drin stehen, nochmal als YAML runter. Und zur Runtime muss ich dann nur Docker Compose up ausführen und dann werden diese, dann passiert effektiv das Gleiche wie bei einem Docker Run, allerdings reproduzierbar. Ich muss mir nirgendwo dieses Kommando hier wegspeichern, falls ich das Ganze nochmal ausführen möchte. So, das zu den Grundlagen von Containerization und so ein paar Grundlagen zum Thema Docker. Jetzt gehen wir Richtung Kubernetes. Was hat es damit auf sich? Das Ganze ist eigentlich nur eine Skalierungssache. Wir möchten das Ganze größer machen, mehr Infrastruktur dahinstellen und das erlaubt uns am Ende Container-Workloads auf mehreren Maschinen nebenher oder nebeneinander auszuführen. Das bedeutet, ich sage einfach, liebes Kubernetes, das sind deine Worker-Nodes und auf diesen Maschinen führ bitte Container aus. Wie es das macht, kannst du selber entscheiden. Wie ist das Ganze aufgebaut? Wir haben hier eine API. In dieser API definieren wir nachher, was für Ressourcen existieren eigentlich auf diesem Kubernetes. Das muss diese Information natürlich irgendwo wegspeichern. Dafür ist ein etcd als Storage dahinter verwendet. Das ist ein Key-Value-Storage, der bestimmte Konsistenzgarantien hat. Und die Kubernetes API, die nimmt einfach die Informationen entgegen. Es ist effektiv eine CRUD API, speichert sie in diesem Storage. Dann gibt es mehrere Komponenten, die interagieren mit dieser Kubernetes API. Das Kubelet ist die Komponente, die läuft auf so einem Worker-Node. Die Kubernetes API und etcd laufen normalerweise auf separaten Hosts, auf denen keine Container-Workloads ausgeführt werden. Das Kubelet läuft dann mit auf einem Node, auf dem diese Workloads ausgeführt werden. Und jeder Worker-Node hat sein eigenes Kubelet. Wir haben Kubeproxy, das kümmert sich so um ein paar Networking-Sachen. Und wir haben den Kube-Controller-Manager, der führt die Haupt-Control-Loops aus, da komme ich später dazu. Und wir haben den Kube-Scheduler, der entscheidet, auf welchem Node läuft eigentlich was. Genau, wir haben bei der Kubernetes API einfach generisch CRUD. Wir erstellen Ressourcen, wir updaten Ressourcen, wir können sie wieder rauslesen und wir können sie auch wieder löschen. Zusätzlich kommt da noch dazu, dass wir eine Watch-Funktionalität haben. Das bedeutet, ich kann mir auf bestimmte Sachen einen Watch einrichten und bekomme dann automatisch mit, wenn sich da irgendwas ändert. Ist sehr nett dann für das Thema Control Loops später. Wir haben hier verschiedene Authentifizierungsmöglichkeiten, wie wir uns dagegen authentifizieren können. OpenID Connect, MTLS oder Service User Tokens. Es gibt ein paar eingebaute Ressourcen, die wir über diese API ansprechen können. Wir können aber auch diese API über sich selber erweitern. Dafür gibt es sogenannte Custom Resource Definitions. Die bilden dann zum Beispiel höhere Konzepte wie, ich möchte einen DB-Cluster als Ressource definieren, ich möchte Encrypted Secrets haben, ich möchte Zertifikate haben, die dann automatisch von einem Acme oder Let's Encrypt Solver ausgestellt werden. damit dabei haben. Oder wir können sagen, ich möchte über diese gleiche API, die ich für Kubernetes-Workloads verwende, auch Non-Container-Workloads managen, wie zum Beispiel VMs. Dann definiere ich über diese API einfach eine VM, die ich so haben möchte. So, was ist einer dieser eingebauten Ressourcen? Wir haben hier Pods. Das ist die kleinste ausführbare Einheit im Kubernetes oder in Kubernetes. Wir haben eine 1-zu-n-Beziehung zwischen Container. Das bedeutet, ich definiere einen Pod und da habe ich n Container drin. Diese Container sind sehr stark aneinander gekoppelt. Das mache ich nicht, also hier definiere ich mir zum Beispiel nicht meinen Workload plus die Datenbank, plus nochmal ein Cache oder sowas in die Richtung. Nein, da definiere ich mir nur meinen Workload plus was es unbedingt daneben braucht, um zu funktionieren. Da kann ich dann auch so Sachen definieren wie, welches Container-Image möchte ich haben, welche Environment-Variablen sollen für diese Prozesse gesetzt werden, welche Ressourcen braucht das ganze Ding, welche Ports sind da offen, was mache ich, um Health-Checking durchzuführen. Das bedeutet, ab wann weiß ich, dass dieser Container und dann, wenn alle da ready sind, auch der ganze Pod tatsächlich bereit ist und gestartet ist und jetzt in das ganze grobe Konzept eingebunden werden kann. Und ich habe noch Volumes, genau wie vorhin. Ich kann mir bestimmte Storages dazu mounten, falls mein Prozess Daten irgendwo ablegen möchte. Dann kann ich das Ganze darüber machen. Wichtig dabei ist, Pods sind immutable. Wenn ich einen Pod definiere, dann kann ich den nachher nicht mehr so einfach abändern, beziehungsweise die Pod-Spec darin, also die Definition, was läuft denn eigentlich oder was soll denn eigentlich gerade laufen. Wenn ich einen Pod abändern möchte, muss ich diesen löschen und neu erstellen. Das ist auch so ein bisschen die Praxis. Ich kann oft Container-Workloads, also laufende Prozesse, kann ich nicht so einfach modifizieren. Deswegen wird es über diese API genauso abgebildet, dass ich hier nicht Sachen ändern kann, die dann die Runtime später auch einfach nicht so ändern kann. So, jetzt kommen wir zum Thema Control Loops. Kubernetes basiert sehr stark auf Control Loops. Ich habe es gerade angesprochen. Die API hat fast keine Logik irgendwie mit dahinter. Das bedeutet, irgendwas muss von externen Komponenten gemacht werden. Genau, also vergleichen hier den Soll-Zustand mit dem Ist-Zustand und sorgen dann dafür, dass wir den Ist-Zustand dem Soll-Zustand angleichen. Zum Beispiel der Soll-Zustand ist ein Pod mit folgenden Details, soll auf einem bestimmten Node laufen. Ist-Zustand, der Pod existiert nicht. Also Kubelet erstellt einen Pod, meldet das Ganze zurück. Also haben wir einen Soll-Zustand, ein Pod mit den Details X soll auf Node X laufen. Ist-Zustand, dieses Pod-Image, dieses Docker-Image, ist nicht auf diesem Node vorhanden, also pullt Kubelet diese Images und so weiter. Das heißt, wir gehen hier hin, haben einen externen Prozess, der fragt immer wieder bei der API an, was ist denn der Soll-Zustand und führt dann Aktionen aus, um das näher an den Ist-Zustand ranzubekommen. So, Problem ist, wir haben einen Pod, der maximal auf einem Node läuft. Die werden auch nicht neu gescheduled, wenn dieser Node irgendwann mal stirbt. Wir brauchen irgendwas, was dafür sorgt, dass global gesehen auf diesem Node, auf diesem Cluster immer n Pods laufen. N kann hier zum Beispiel auch 1 sein. Dafür haben wir ein Replica-Set. Replica-Set ist eine Entity, die erstellen wir. Dann sorgt eine Control Loop dafür, dass daraus Pods erstellt werden. Also wir sind hier schon auf einer Metaebene, wir definieren etwas, was dann wieder andere API-Ressourcen über eine Control Loop erstellt. Das ist ein sehr wichtiges Konzept bei Kubernetes. Wenn man das verstanden hat, hat man es effektiv auch verstanden. Und wir können das Ganze nochmal eine Metaebene darüber machen. Wir haben Deployments. Pods sind ja immutable, wie gerade erwähnt. Das heißt, löschen und neu erstellen ist meistens keine Option, weil wir wollen irgendwie Zero Downtime haben und so weiter. Deployments führen Änderungen also kontrolliert durch. Das heißt, wir haben einen Übergang von Stand X auf X plus 1. Wir haben hier ein Replica-Set. das von dem Deployment erstellt wurde. Das ist das alte Replika-Set. Das hat dann auch N-Pod-Replikas. Und wir erstellen bei einer Änderung direkt auch ein neues Replika-Set. Das heißt, da kommt dann nochmal ein weiteres Replika-Set hinzu, das ebenso von diesem Deployment kontrolliert wird. Und das hat erstmal null Replikas. Dann fahren wir hier bei dem neuen Replika-Set ein Replika hoch. Das heißt, wir zählen da eins hoch. Replika-Sets sind im Gegensatz zu Pods nicht immutable. Das heißt, wir können da einfach Replikas auf 1 setzen und dann, wenn das erfolgreich gestartet ist, ziehen wir bei dem alten Replikaset hier bei dem N einfach 1 ab. Das bedeutet, wir haben hier einen Pod weniger, der mit der alten Config läuft und einen Pod mehr, der mit der neuen Config läuft. Und ihr könnt euch das vorstellen, das können wir jetzt einfach so die ganze Zeit durchmachen. Wenn wir 3 Replikas haben, haben wir dann 2 alte, ein neuer, ein alter, 2 neue und dann irgendwann 0 alte und dann 3 neue und dann sind wir eigentlich mit so einem Rollout komplett schon durch und haben dabei keine Downtime gehabt, weil es waren immer noch Pods verfügbar. Das heißt, wir starten erst den neuen und dann können wir die alten abschalten. Und das ist etwas, was über das Deployment kontrolliert wird. Jetzt haben wir das Problem, diese Pods bekommen irgendwelche random IPs zugewiesen, die halt gerade von dem Networking-Plugin ja so verfügbar gemacht werden. Das heißt, wir können die zwar über die API abrufen, aber wir haben aber sehr wenig Software unterstützt eigentlich die Kubernetes API nativ. Meistens haben wir hier so Themen wie DNS. Ich möchte einfach abrufen, wo ist dieser Service erreichbar, oder ich habe Env-Variablen, die dann auch nochmal spezifizieren, wie komme ich da jetzt eigentlich an diesen Service oder an diesen, an die Anwendung hin, die in diesem Pod läuft. Wir können darüber dann Services definieren. Das ist so eine Brücke zwischen Env-Variablen DNS und der Kubernetes API. Wir definieren das als Ressources, sagen dann, ich möchte bitte mit diesem Service alle Pods targeten, die ein bestimmtes Label haben mit einem bestimmten Wert. Und kriegen dann darüber einen Load Balancer, der entweder über eine Virtual IP oder über DNS Roundrobin, je nach Einstellung, das Ganze innerhalb des Clusters oder auch außerhalb verfügbar macht. Und das letzte Thema, was ich hier noch behandeln möchte, sind Ingresses. Ingresses, wie gesagt, das ist alles hier eine API-Ressource, die ich einfach anlege und die dann über Control Loops verwaltet werden. Über den Ingress haben wir einen einheitlichen Standard in Kubernetes für HTTP Reverse Proxying. Da gibt es dann sogenannte Ingress-Controller, die sind nicht Teil von Kubernetes erstmal, sondern die muss ich mir dazu installieren. Ich habe zum Beispiel Ingress Nginx, Traffic, HA-Proxy Ingress, alle namhaften Proxy-Hersteller bieten mittlerweile auch Ingress-Controller an. Die nehmen dann diese Ingress-Ressourcen, konfigurieren sich selbst, sodass sie den Traffic von außen mit der entsprechenden Config hier auf den Service innerhalb des Clusters weiterleiten. Und damit kann ich mir in so einem Kubernetes-Cluster alles Mögliche zusammenbauen an Workloads. Die laufen dann auf dem Cluster selber über Pods, das Rollout wird über Deployments kontrolliert, wie der Traffic dahin kommt über Services und wie der Traffic von außen in den Cluster reinkommt über Ingresses. Und dann habe ich tatsächlich ein Workload auf dem Kubernetes-Cluster. So, wir haben noch eine Aufwachfolie. Und dann gehen wir auch direkt weiter. Wir haben noch, glaube ich, 2 Minuten für Fragen. Ich sehe es mit dem Licht so schlecht. Einfach rausrufen. Da habe ich eine Hand gesehen. War nicht? Okay. Falls ihr im Nachgang noch irgendwelche Fragen habt, einfach auf mich zukommen. Ich rede immer sehr gerne über das Thema, deswegen habe ich den Talk auch eingereicht. So, Dankeschön.